Tod in Lissabon. Dreiteiliges Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Robert Wilson. Teil 2. Dienstag, 16. Dezember 1941. SS-Kaserne. Unter den Eichen, Berlin-Lichterfelde.
Am frühen Abend hat es eine Besprechung mit Lehrer gegeben. 2675 Tonnen Wolfram waren in Berlin angekommen. Weniger, als es nach meinen Berechnungen hätten sein müssen. Das Treffen und das anschließende Abendessen dauerten bis 11 Uhr. Die Zahlen machten mir Sorgen. Ich wusste, dass ich die 3000-Tonnen-Marke verfehlt hatte. Aber ich wusste auch, dass ich hier sehr viel näher gekommen war als die fehlenden Tonnen. Bei der Kalkulation der Vorräte in Portugal musste sich irgendwer verrechnet haben. In Evas Club in der Kurfürstenstraße wählte ich einen kleinen Tisch in einer Nische.
In der SS-Uniform hätte ich dich beinahe nicht erkannt.
Ich habe dich in Bern gesehen.
Ich bin noch nie in Bern gewesen.
Ich habe dich in einem Nachtclub in Bern gesehen, im Februar.
Aber Klaus, ich war in meinem ganzen Leben noch nicht einmal in der Schweiz.
Ich habe dich mit ihm gesehen.
Mit ihm?
Mit Lehrer.
Du hast dich verändert. Wir haben uns alle verändert.
Am Ende tun wir alle Dinge, die wir nicht unbedingt tun wollen. Aber es ist nicht so, als ob man keine Möglichkeiten hätte.
Freitag, 19. Dezember 1941. Amendua, bei Rabascha.
Am 19. Dezember war ich zurück in Amendua. Da brannte ich keine Spur. Die alte Frau saß bei ihrem Mann. Das Mädchen war auch da. Mit ihrem 4 Monate alten Sohn Pedro. Im Nachbartal fand ich jemanden, der mich zu Abrantes Grundstück führte. Im Haus stand eine Frau und kochte windgeschützt auf einem Kohlenrost. Sie war hager und schmutzig, das Gesicht eingefallen und zahnlos. Unter einer Decke bewegte sich ein Baby. Ein Mann kam um das Haus und blieb überrascht stehen.
Ist Abrantes hier irgendwo?
Er ist nicht hier.
Wer ist die Frau?
Sie ist die Frau von Signor Abrantes.
Und das Kind?
Der Bauer winkte mich hinter das Haus. Im Hof erhoben sich 3 unmarkierte Grashügel.
Die Kinder von Signor Abrantes. Eine Lungenkrankheit.
Und das Kleine drinnen?
Oh.
Alles Mädchen?
Alles Mädchen.
Und wo ist Signor Abrantes?
In Spanien.
Der Name des Bauern war Alvaro Fortes. Ich ging zum Kofferraum und nahm die Waffe aus einem kleinen abschließbaren Metallkasten. Ich befahl Alvaro Fortes, sich hinzuknien. Ich hielt ihm die Waffe direkt unter die Augen, sodass er das Öl riechen und den schmalen, dunklen Fluchtweg aus dem Leben genau sehen konnte.
Was macht Signor Abrantes in Spanien?
Er bringt Wolfram nach Spanien, zu einem Lager in Navas Frias.
Was passiert mit dem Wolfram?
Er verkauft es.
An wen?
An den Meistbietenden.
Hat er auch an die Briten verkauft? Hat er auch an die Briten verkauft?
Ich weiß nicht, an wen er verkauft. Darüber redet Signor Abrantes nicht.
Wann kommt er zurück?
Das weiß ich nicht.
Wenn du es ihm erzählst, komme ich zurück und bringe dich eigenhändig um. Ich schieße dir ein Loch in den Kopf.
Ich feuerte die Waffe so dicht neben dem Ohr von Alvaro Fortes ab, dass er eine Woche lang taub sein würde. Es war dunkel, als wir in Amendua eintrafen. Ich ging die Treppe hoch und betrat das Zimmer des Mädchens, das keine Tür, sondern nur einen Vorhang hatte. Sie wachte mit einem erstickten Schrei auf. Ich drückte eine Hand auf ihren Mund und zog die Decke weg. Am nächsten Tag brachte sie mir das Frühstück. Es war nicht anders als sonst. Nur, dass sie mich ohne jede Scheu offen ansah.
Wie heißt du?
Maria.
Mittwoch, 24. Dezember 1941. Bei Rabascha.
Am Nachmittag des heiligen Abends kam Abrantes endlich zurück. Ich erschoss ihn nicht. Ich hatte schon zu lange auf ihn gewartet. Alle meine weiteren Probleme wurden durch einen Fahrer aus Guarda gelöst, der ein Telegramm aus Lissabon brachte.
Holländische und australische Truppen in Osttimor einmarschiert. Kommen Sie sofort nach Lissabon. Lehrer.
Ich gab Abrantes den Befehl, die von ihm beiseite geschafften 109 Tonnen Wolfram zu dem Gelände in Ciudad Rodrigo zu bringen und machte mich auf den Weg. Auf der Fahrt ins Tal überholten wir eine Prozession. Männer, von denen ich einige kannte, trugen einen eingehüllten Leichnam. Dahinter folgten die Frauen.
Er ist gestorben.
Alvaro Fortes.
Freitag, 26. Dezember 1941. Deutsche Gesandtschaft. Lapa, Lissabon.
Mit dem Rücken zur Tür, die Füße auf die Fensterbank gelegt und in die von den Palmen im Garten gefilterte blasse Wintersonne blickend, saß Gruppenführer Lehrer.
Heil Hitler!
Was für eine Überraschung, Herr Gruppenführer.
Verschwenden Sie nicht Ihren Charme an mich, Herr Sturmbannführer.
Sturmbannführer?
Sie sind befördert worden, genau wie ich. Ich bin jetzt Herr Obergruppenführer.
Ich kann Ihnen nur danken, dass Sie den weiten Weg gemacht haben, um mir diese Ehre zu übermitteln, Herr Obergruppenführer.
Was ist am 7. Dezember passiert?
Pearl Harbor.
So ist es, Pearl Harbor. Also, dieser Bauer, mit dem Sie oben in der Beira arbeiten.
Herr Brandtisch.
Kann der lesen oder schreiben?
Nein, aber er hat eine Unterschrift.
Haben Sie ihn unter Kontrolle?
Absolut. Solange er Geld verdient, ist er glücklich.
Ich will eine Bank eröffnen. Eine Bank in portugiesischem Besitz. Wenn es zum Äußersten kommt, werden deutsche Vermögenswerte nirgendwo in Europa mehr sicher sein. Deshalb wird sich die Bank in portugiesischem Besitz befinden, mit ebenso bedeutenden wie diskreten deutschen Anteilseignern.
Und wer soll das sein?
Sie und ich. Unsere ganz private Unternehmung. Niemand darf davon erfahren. Ich hoffe, Sie verstehen, wie wichtig Abrantisch in dieser Angelegenheit ist.
Er ist ein Freund.
Gut. Jetzt brauchen wir nur noch einen Namen. Einen guten portugiesischen Namen. Was heißt Felsen auf Portugiesisch?
Rochedo. Rocha.
Rocha. Das klingt verlässlich. Aber ich denke, wir sollten dem etwas Großes und Allumfassendes hinzufügen. Was heißt Meer auf Portugiesisch?
Mar.
Mar e Rocha. Das klingt wie ein schlechtes Restaurant.
Oceano e Rocha?
Ich denke, das könnte es sein. Banco di Oceano e Rocha.
Donnerstag, 1. Oktober 1942. Rua do Ouro, Lissabon Zentrum.
Passenderweise lag das Gebäude der Banco di Oceano e Rocha in der Rua do Ouro, die Straße des Goldes. Die Büros befanden sich im Erdgeschoss und im ersten Stock darüber gab es eine Wohnung. Da wohnte Herr Brandtisch mit seiner Familie. Herr Brandtisch hatte mich in der deutschen Gesandtschaft angerufen, um mir zu sagen, dass Maria aus dem Krankenhaus entlassen worden war und ich mir mein neues Patenkind ansehen kann.
Ja, mein zweiter Sohn. Dein Patensohn. Wir haben ihn Manuel genannt. Ich hätte ihn gerne nach dir benannt, aber ich bin sicher, du verstehst, dass ein portugiesischer Junge nicht Klaus heißen kann. Also wir haben ihn nach meinem Großvater benannt.
Der Säugling hatte blaue Augen. Meine Augen.
Ja, kommt ganz nach seiner Mutter. Hübsches Baby, ne? Mein zweiter Sohn. Kein Mann ist glücklicher als ein Mann mit zwei Söhnen.
Sonntag, 14. Juni 1998. Passo de Arcos bei Lissabon.
Ich saß nach dem Frühstück noch in der Küche, als Carlos eine Zeitung unter dem Arm vorbeikam.
Ist ein Artikel über Catarina Oliveira drin. Und ein langer Artikel über die Goldaffäre.
Wusste gar nicht, dass es eine Goldaffäre gibt.
Ja. Die Regierung hat eine Untersuchung der portugiesischen Beteiligung am Export von Rohstoffen gegen Nazi-Gold während des Zweiten Weltkriegs angeordnet. Außerdem soll ermittelt werden, ob bei Kriegsende geraubtes Gold gewaschen und nach Südamerika transferiert worden ist.
Wer zwingt uns denn öffentlich, unsere schmutzige Wäsche zu waschen?
Die Amerikaner. Ein US-Senator behauptet, ihm würden Beweise für eine portugiesische Beteiligung vorliegen. Hören Sie sich das an. 1939 betrugen die portugiesischen Goldreserven knapp 1,5 Milliarden Escudos. 1946 waren es fast 11 Milliarden.
Das heißt, dass wir im Krieg eine Menge Rohstoffe verkauft haben.
Ja.
Woher kam denn das ganze Gold?
Aus der Schweiz.
Ich folgte seinem Blick. Olivia war in die Küche gekommen und hatte sich seitlich auf einen Stuhl gesetzt. Sie trug ihren kürzesten Minirock und hochhackige Sandalen von ihrer Mutter. Sie schlug ihre langen honigbraunen Beine übereinander und goss sich eine Tasse Kaffee ein. Ihre Haare hatte sie zu einem glänzenden blauschwarzen Etwas frisiert. Ihre Lippen waren feuerrot und ihre jungen Brüste pressten sich gegen ein mitternachtsblaues, bauchfreies Top.
Siehst du aus?
Sie warf ihre Haare über die Schulter, als hätte sie es lange geübt.
Ja, später.
Das ist mein neuer Partner, Carlos Pinto. Ja,
hallo.
Sie wandte den Kopf, als gäbe es in ihrem Hals einen sehr teuren und komplizierten Mechanismus zur Glättung der Haut. Ihre Zunge klebte an ihrer Oberlippe.
Sophias Eltern haben mich zum Essen eingeladen.
Sophia?
Na, die Tochter des Bankiers, der das ganze Geld für deinen Bart gegeben hat.
Du bist in letzter Zeit ziemlich oft bei den Rodriguez, oder?
Sophia ist in meiner Klasse. Sie ist adoptiert. Im letzten Jahr haben wir uns ziemlich gut verstanden. Du weißt doch, wie das ist.
Ich mache mich doch mal auf den Heimweg.
Wenn Sie zum Bahnhof gehen, können Sie mich begleiten.
Montag, 21. Dezember 1942. SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt. Unter den Eichen 126 bis 135. Berlin-Lichterfelde.
Stalingrad. Spricht man in Lissabon über Stalingrad? Ich habe verlässliche Informationen, Herr Sturmbannführer, dass Feldmarschall Paulus und seine 200.000 Männer am Ende sind.
Es war 6 Uhr und ein eiskalter Wind wehte wie direkt aus der ewigen finnischen Finsternis. Als wir über die Potsdamer Straße den Süden Berlins erreichten, bat ich den Fahrer weiterzufahren und links in die Kurfürstenstraße einzubiegen. Die Tür zu Evas Wohnung hing schief in den Angeln. Die Bodendielen waren herausgerissen. In einer Ecke zusammengekauert und in ein bizarres Ensemble von Kleidungsstücken gehüllt, hockte Traudel, eines der Mädchen aus Evas Nachtclub.
Hast du mir heute was mitgebracht? Traudel. Oder willst du mit mir ficken?
Wo ist Eva?
Weggegangen.
Wohin?
Was machen Sie hier?
Ich suche Eva Brücke.
Frau Brücke ist von der Gestapo verhaftet worden.
Weswegen?
Juden rein.
Weil
Juden
sie hier rein. Juden versteckt Juden hat. Rein.
Am nächsten Morgen um 8:30 saß ich im Büro des SS-Sturmbannführers Otto Graf in der Prinz-Albrecht-Straße 8. Eine halbe Stunde später hielt ich eine Besuchserlaubnis für das Konzentrationslager Ravensbrück in Händen. Am Abend fuhr ich zur Rückseite des ausgebrannten Reichstagsgebäudes und kaufte auf dem schwarzen Markt 4 Tafeln Schokolade. Am nächsten Morgen war der Himmel wolkenlos. Ich parkte vor dem Lager und wurde auf das mit Stacheldrahtzäunen gesicherte Gelände gelassen. Man führte mich in eine der Hütten, in der lediglich 4 Bankreihen standen, und ließ mich allein. Stunden verstrichen.
10 Minuten.
Ich brach eine Schokolade auf. Sie nahm sie und stopfte sie in den Mund.
Ich werde...
Keine Versprechung. Keine Hoffnung, keine Sentimentalitäten, bloß Schokolade. Du hast mich damals abends wirklich in Bern gesehen. Lehrer, das Schwein. Er war so ein schlechter Verlierer. Ich habe dich vor ihm gewarnt.
Warum Lehrer?
Ich kannte ihn vor dir, Jahre vor dir. Eines Abends fragte er mich, ob ich jemanden weiß, der Portugiesisch beherrscht. Ein guter Geschäftsmann ist... und etwas auf die Beine stellen kann. Lehrer hat dich von der Bildfläche verschwinden lassen. Hätte er dich nicht nach Lissabon geschickt, würdest du heute in Dachau verrotten. Mehr Schokolade.
Und dann beantwortete sie dem Mann in der SS-Uniform seine Frage. Dem Mann, der förderndes Mitglied der SS gewesen war. Der Wolfram für die SS kaufte, damit die Kriegsmaschinerie der Nazis weiter wüten konnte.
Also habe ich meine anderen jüdischen Mädchen aus Berlin rausgeschafft. Und das war's. Ich steckte mit drin. Sie kamen immer wieder zu mir und ich konnte nicht Nein sagen.
1 Minute.
Ich werde mit Lehrer reden.
Lehrer hat mich hierher gebracht. Er wollte mich loswerden. Also denk nicht mal dran. Mehr Schokolade.
Ich gab ihr die 3 Tafeln und sie verschwanden unter ihrer Kluft. Sie stand auf und ich auch. Ich legte meine Hand auf ihren zerbrechlich aussehenden Hinterkopf. Überrascht riss sie den Kopf zur Seite.
Besuchszeit beendet.
Ohne sich umzudrehen, marschierte Eva Brücke hinaus in die Wintersonne. Es war das letzte Mal, dass ich sie sah. 2 Jahre später erfuhr ich, dass Eva Brücke am 19. Januar 1944 im Konzentrationslager Ravensbrück verhungert war.
Sonntag. 14. Juni 1998. Cervejaria in der Avenida Almirante, Lissabon.
Der Kellner brachte unsere Garnelen und Krebse. Wir bestellten noch 2 Bier und machten uns über die Garnelen her. Luisa saugte das Gehirn aus, kein bisschen bekümmert um ihre Damenhaftigkeit. Das gefiel mir.
Sie sehen nicht aus wie eine Lehrerin.
Weil ich keine bin. Ich bin die schlechteste Lehrerin, die ich kenne. Ich mag Kinder, aber ich habe keine Geduld. Ich bin zu aggressiv. Noch 2 Wochen, dann höre ich auf.
Um was zu tun?
Ich werde eines der Unternehmen meines Vaters leiten. Mein Vater ist Verleger.
Ah.
Mein Vater hat mir angeboten, die Markteinführung einer Zeitschrift zu organisieren, die er schon seit 2 Monaten in den Startblöcken hat. Ich muss mir eine Idee für den Aufmacher ausdenken. Etwas, womit sich diese Zeitschrift von anderen Magazinen absetzt.
Sie brauchen einen guten altmodischen Sexskandal. Politiker, die mit heruntergelassenen Hosen erwischt werden.
Ein bisschen ernsthafter sollte es schon sein, Sid.
Wir aßen die Krebse, tranken noch mehr Bier und redeten über Bücher, Filme, Schauspieler, prominente Drogen, Ruhm und Erfolg. Ich bestellte einen gegrillten Hummer und Luisa lud uns zu einer Flasche 96er Vino Verde Soalero Alvarinho ein, der mehr prickelte als irgendein anderer Vino Verde, den ich je probiert hatte. Also bestellten wir eine 2. Flasche, die wir ebenfalls zügig leerten. 2,5 Stunden nach Betreten des Restaurants stolperten wir aus der kühlen Klimaanlagenluft auf die heiße, menschenleere Straße, in der zur Siesta selbst die Vögel in den Bäumen verstummt waren. Ich weiß nicht mehr, wie ich aus ihrer Wohnung gekommen bin. In Paso de Arcos hatte ich wieder festen Boden unter den Füßen. Es war 10 Uhr abends. In der Küche brannte Licht und ich hörte Stimmen. Olivia saß angespannt am Küchentisch und bei ihr war Faustinho, ein einheimischer Fischer.
Kommen Sie. Sie müssen sich diesen Jungen ansehen.
Welchen Jungen, Faustinho?
Das wird Ihnen bei Ihrer Ermittlung bei diesem toten Mädchen helfen. Sie müssen mit ihm reden. Haben Sie Geld?
Wir marschierten durch den Park und die Unterführung zu dem Parkplatz auf der anderen Seite der Avenida Marginal. Faustinho ging voraus und sah unter den Booten und in den Schuppen nach. Ich trottete hinterher.
Er ist einer von der Straße. Er war in der Nacht hier. Ich glaube, er hat was gesehen, was vielleicht wichtig ist. Kann sein, dass er abgehauen ist. Vielleicht hat er Schiss gekriegt.
Wir haben ihm doch nicht erzählt, dass ich von der Polizei bin.
Nein. Aber ich bin jetzt seit einer Stunde weg und vielleicht hat er angefangen zu grübeln.
Wir suchten erfolglos die Werft und den Parkplatz ab. Also gingen wir ins Abandera Vermelha und tranken aus Vino Verde destillierten Aguardente, den Antonio in 5-Liter-Flaschen aus Minho mitgebracht hatte. Faustinho setzte zu einer weiteren ausführlichen Beschreibung des Jungen an und warum er meinte, dass ich unbedingt mit ihm reden sollte. Antonio und ich lehnten uns an den Tresen und sahen zu, wie Faustinho die Größe des Jungen an seiner eigenen Schulter anzeigte.
Freitag, 13. August 1943. Piazza Navona, Rom.
Anfang Mai 1943 fing ich damit an, den Transport von Gold- und Silberbarren zu organisieren. Die erste Ladung umfasste mehr als 4000 Kilo Gold, die von der Schweizer Grenze nach Madrid gebracht wurden, wo das Gold bei der spanischen Nationalbank deponiert wurde. Im Juni folgten 2 weitere Transporte. Anfang Juli deponierte ich 3400 Kilo Gold in den Tresoren der Banco de Oceano y Rocha. Für 480 Kilo kaufte ich bei der Banco de Portugal Escudos. Der Rest wurde an die Banco Alemán Transatlantico in São Paulo, Brasilien verschifft. Es folgte die Schlacht am Kursker Bogen. Und am 13. August 1943 traf ich Lehrer in Rom.
Ihr Auftrag ist es, ab sofort so viele Goldbarren wie möglich aus der Schweiz nach Spanien und Portugal zu bringen. Was die anschließende Verwendung betrifft, warten Sie weitere Anweisungen ab.
In dem Jahr, seit jenem Treffen in Rom, nahm ich annähernd 250 LKW-Ladungen Goldbarren an der Schweizer Grenze in Empfang und brachte sie nach Portugal. Von da wurde das Gold nach Argentinien, Uruguay, Brasilien, Peru und Chile verschifft. Ich wurde zu Lehrers vertrautestem Untergebenen. Doch ich wollte mehr. Ich wollte eine Art Sohn für ihn sein.
Juli 1944. Hotel Riviera, Genua.
Was ist denn eine Rolle?
Ein Rembrandt. Hier im Umschlag habe ich die Fotos und persönliche Daten von mir, Wolf, Fischer und Hanke. Für die Papiere, Pässe und Visa für Brasilien. Außerdem möchte ich, dass du in Portugal irgendwo in der Nähe der Grenze ein Grundstück erwirbst. Nicht im Wolframabbaugebiet, wo man dich kennt, sondern weiter südlich.
Hast du ab Tarragona eine Eskorte organisiert?
Es gibt keine Eskorte. Hast du die Absender auf den Frachtpapieren gelesen? Dublin, Auschwitz und Majdanek. Schon mal gehört?
Am 11. August 1944 begann die Operation Dragoon mit der Landung amerikanischer Truppen an der französischen Riviera. Zu diesem Zeitpunkt lagerten 2714 Kilo jüdisches Zahn- und Schmuckgold sowie ein zusammengerolltes Rembrandt-Gemälde sicher im Tresorraum der Banco de Oceano y Rocha in der Rua do Ouro in der Baixa in Lissabon. Es sollte weitere 9 Monate dauern, bis Obergruppenführer Lehrer eintraf, um seinen Anspruch darauf zu erheben.
Freitag, 11. Mai 1945. Quinta das Figueras, Alentejo.
Das große Bauernhaus lag 15 Kilometer über eine Piste aus getrocknetem Lehm und Schiefer vom nächsten Dorf entfernt. Lehrer, Hanke, Fischer und Wolf, in Zivil jetzt, hatten es geschafft. Sie hatten noch einen vierten Mann dabei, Otto Schmidt. Nach dem Essen saßen wir bei Kerzenschein auf der Terrasse und tranken bis Mitternacht. Wir tranken, bis Hanke, Fischer und Wolf davon stolperten. Hinter ihnen Schmidt. Herr Brandtisch hatte sich schon um 10 hingelegt.
Dieser Schmidt, warum hast du den mitgebracht?
Schmidt war bei der Gestapo. Strenggläubiger Katholik. Wir sind über den Vatikan hierher gekommen.
Wie lange wirst du in Brasilien bleiben?
Ein paar Jahre, vielleicht auch länger. Oh, es ist spät. Ich habe zu viel getrunken und muss jetzt schlafen gehen.
Ja. Gute Nacht. Ja.
Eine Stunde lang wartete ich in der Dunkelheit. Dann löste ich ein Stück Schiefer aus der Natursteinmauer und nahm ein Bündel heraus, das ein Bowie-Messer und ein weiteres Messer mit kurzer Klinge enthielt, mit dem man die Wirbelsäule von Tieren durchtrennt. Es war 3 Uhr morgens. Ich ging zurück ins Haus und öffnete die zweite Schlafzimmertür auf der Westseite. Herr Brandtisch stand wartend am offenen Fenster. Ich gab ihm das kurze, brutale Messer, überquerte den Flur und betrat das erste Zimmer auf der gegenüberliegenden Seite. Fischer lag auf dem Rücken, den Hals perfekt dargeboten. Fischer riss die Augen auf und schnappte nach Luft. Ich zog das Laken zurück und stieß ihm die Klinge bis zum Griff in den Brustkorb. Im Flur wartete er brandisch. Er hatte Hanke mit einem einzigen Stich in die Hirnrinde in einen noch tieferen Schlaf befördert. Ich wies wortlos auf Schmidts Tür am Ende des Korridors. Wolfs Tür ließ sich nur einen Spalt weit öffnen. Als ich mich durchzwängte, wachte Wolf auf und versuchte nach der Mause auf dem Nachttisch zu greifen. Ich schlug mit der Faust gegen seinen Hals. Wolfs Kopf knallte gegen die weiße Wand. Eine Salve löste sich aus der Maschinenpistole. Ich stieß die Klinge des Bowie-Messers in seinen Brustkorb. Ich riss ihm die Mauser aus den Händen, drückte ihm den Lauf in den Bauch und drückte 2-mal ab.
Dieser Schmidt ist nicht da. Das Fenster war offen und er ist weg. Was geht hier vor?
Vor uns stand Lehrer. In Unterhose und Unterhemd. In der linken eine brennende Sturmlaterne. In der rechten Hand seine Walter PPK.
Was ist mit deinem Hemd?
Bevor er begreifen konnte, was los war, zielte ich mit Wolfs Mauser auf seinen Unterleib und feuerte mehrmals ab. Ohne den Lauf zu heben. Der Lehrer brach lautlos zusammen. Seine Pistole rutschte über den Boden und schlug gegen die Sturmlaterne, die in gelben Flammen aufging. Schreiend umklammerte Lehrer sein blutiges Knie. Flammen tanzten über seine Knöchel und Schienbeine bis hinauf zu seiner Unterhose. Ich gab Abrantisch Lehrers Walter PPK und befahl ihm, Schmidt zu finden. Dann packte ich Lehrer unter den Armen und schleifte ihn auf die Terrasse.
Klaus! Ich habe einen Koffer mit Morphium. Neben meinem Bett. 4 Ampullen. Hol ihn mir bitte.
Es war einmal eine Frau, die war eine Hure. Und als sie genug Geld zusammen hatte, machte sie einen Club auf. Nicht viel mehr als ein Bordell mit Getränkezwang und schlechten Revue-Nummern. Aber sehr beliebt bei der SS, weil die Frau für ihre Kunden immer etwas Besonderes finden konnte. Eines Tages erhielt sie einen Anruf von einem Gruppenführer, der sie bat, 2 ihrer jüdischen Mädchen zu einem Haus an der Havel zu schicken. Dann brachte sie zu einem prachtvollen Zimmer mit hohen Decken und Fenster mit Blick auf das Wasser. In dem Raum warteten 2 Offiziere, der Gruppenführer und sein Vorgesetzter. Man sagte den Mädchen, sie sollten sich ausziehen und dann ihren Mantel wieder überstreifen. Der Vorgesetzte des Gruppenführers heftete einen Davidstern an ihre Wehr. Jedes der Mädchen bekam eine Peitsche, mit der sie den nackten Hintern des vorgesetzten Offiziers bearbeiten sollten. Es waren junge Mädchen, nicht besonders kräftig. Nachdem sie den Arsch des Offiziers mit roten Striemen verziert hatten, sagte man ihnen, sie sollten sich hinknien. Und noch mit heruntergelassener Hose hat der SS-Offizier beiden Mädchen in den Kopf geschossen. Du hast es Eva erzählt. Deswegen hat sie angefangen, Juden zu verstecken. Und deswegen stand eines Tages die Gestapo vor ihrer Tür.
Eva Brücke, am Ende bist du also doch sentimental. Habe ich recht, Klaus?
Ein paar Minuten saßen wir schweigend da. Ein Schuss zerriss die Nacht. Das Echo hallte auf der Terrasse. Lehre legte sich hechelnd und blinzelnd auf die Seite, wie ein verwundetes Tier. Ich hielt den Lauf der Mauser an seine Schläfe und drückte ab. Im Haus erwartete mich Abrantisch.
Du hast Schmidt gefunden?
Ja.
Wo war er?
Unten, am Fluss.
Du hast ihn erschossen?
Ja. Ich habe seinen Körper mit Steinen beschwert.
24. Dezember 1961. Zwischen Monte Estoril und Casa Alfim do Mundo, Azoia. 40 Kilometer westlich von Lissabon.
Ich war auf dem Rückweg von Estoril zu meinem Haus in Azoia. Es war 22:30 und ich war betrunken. Oder nicht zu betrunken, um mich noch selbst zum Kap Drosha hinauszufahren. Ich kam von einer Party, die Joaquín Abrantes mir zu Ehren gegeben hatte. Anlass der Party war meine endgültige Rückkehr aus Afrika, wo ich den größten Teil der vergangenen 16 Jahre damit zugebracht hatte, Zweigstellen der Bank in Luanda, Angola und Mosambik zu errichten. Doch das war nun vorbei. In Angola herrschte Krieg. Die Wirtschaft war zusammengebrochen. Aber wir waren immer noch Besitzer unserer Bank in Lissabon. Abrantes Beziehung zur Salazar-Regierung und ein sagenhafter Aufschwung der Bauindustrie hatten uns gerettet. Auch das Nazi-Gold war immer noch da. Es lag 10 Meter unter unseren Füßen in den Kellertresoren, über die der Verkehr der Rua do Ouro hinwegdonnerte. Joaquín Abrantes hatte geheiratet. Nicht Maria. Maria, die Mutter von Manuel und Pedro, hatte Abrantes zurück in die Beira geschickt. Sie war plötzlich eines Tages verschwunden und niemand redete mehr über sie. Ich rauchte den Stump meiner Zigarre und trommelte auf das Lenkrad, als mir da draußen in der stürmischen Dunkelheit auf der Straße nach Ginshu, neben der sich über dem Atlantik neue Stürme zusammenbrauten, der Gedanke kam, dass Maria in einem Anfall von Wahnsinn Abrantes erzählt haben könnte, dass Manuel nicht sein, sondern mein Sohn war. Wir sind deswegen zurück in die Beira gegangen. Hatte Abrantes deshalb im Sommer einmal beiläufig erwähnt, es sei schwer vorstellbar, dass Pedro und Manuel dieselben Eltern hätten.
Was ist mit Manuel?
Manuel geht's rapide.
Was ist mit seinem Studium?
Ach, er hat nicht die nötigen Zensuren. Weißt du, ich schaue mir Pedro an, ich schaue mir Manuel an. Ich kann nicht glauben, dass sie von denselben Eltern sind. Ich glaube, dass Manuel bei der PID sehr erfolgreich sein wird. Ich habe ihn mit den entsprechenden Leuten bekannt gemacht, die mögen ihn. Wir werden alle davon profitieren.
Die PID, Tutor Salazars Gestapo. Ich fuhr den Wagen vor die Garage und ging zurück, um das Tor zu schließen. Im Licht der Außenlampe erkannte ich Fußspuren, die über den feuchtschlammigen Boden zum Haus führten. Ich öffnete das Handschuhfach und nahm die alte Walter heraus, die ich aus dem Krieg aufbewahrt hatte. Überprüfte das Magazin und steckte die Waffe in den Hosenbund. Dachte kurz daran, dass die Munition durch die Seeluft korrodiert sein könnte und versuchte mich zu erinnern, wann ich das verdammte Ding zum letzten Mal geölt hatte.
Guten Abend, Herr Felsen.
Neben der Tür stand ein Mann. Sein graues Haar war aus der Stirn gekämmt. Die Schultern seines blauen Regenmantels glänzten feucht. Und in der Hand hielt er eine Pistole.
Schmidt? Walter Schmidt?
Sie sollten die Pistole lieber runternehmen.
Warum legen wir nicht beide unsere Pistolen auf die Anrichte und reden?
Einverstanden.
Mit einem Nicken legten wir unsere Waffen gleichzeitig auf das polierte Holz.
Brandtisch hat sie wohl damals doch nicht erwischt.
Ihr Partner ist mir nicht mal nachgelaufen. Wollte mir wohl Zeit geben, dass ich abhauen kann. Dann hat er in die Luft geschossen.
Sie sehen nicht gut aus.
Lungenfibrose.
Wo leben Sie? In Brasilien?
Wieder in Deutschland. In Bayreuth.
Verstehe. Die Pistole, die Sie haben, ist amerikanisch.
Ein Andenken. Das Gemälde kommt mir bekannt vor.
Ist auch ein Andenken.
Sieht nicht aus wie ein billiger Druck.
Es ist ein Rembrandt, Schmidt. Was wollen Sie?
Schmidt stürzte in Richtung Anrichte. Ich war nicht so schnell, wie ich hätte sein sollen. Ich stellte Schmidt ein Bein, doch der schaffte es, mit rudernden Armen die Balance zu halten und sich auf der Anrichte abzustützen. Eine Pistole fiel scheppernd gegen den Teppich. Schmidt stürzte, drehte sich auf den Rücken und ich glotzte in den Lauf meiner eigenen Waffe.
Ich dachte, wir reden, Schmidt. Ich habe es mir anders überlegt.
Ist das ein Bruch und den Verkauf eines gestohlenen alten Meisters?
Ich hatte eher an Mord gedacht.
Mord? Was haben Sie denn von einem Mord? Um was geht es hier überhaupt?
Es geht um Loyalität.
Als Schmidt abdrückte, hörte ich nur ein trockenes Klicken. Ich griff nach Schmidts Waffe und hechtete in eine Ecke des Raums. Dann ein ohrenbetäubender Knall und ich spürte einen brennenden Schmerz am Ohr. Schmidt lehnte mit ausgestreckten Beinen schlaff an der Anrichte und starrte mit aufgerissenen Augen auf den blutigen Stumpf am Ende seines rechten Arms. Seine Brust und sein Bauch waren blutüberströmt, sein Regenmantel aufgerissen, das Gesicht und das graue Haar rot gesprenkelt. Schmidt wollte schreien wie ein Mann, der in einen Albtraum geraten ist, brachte aber nur ein Wimmern heraus. Das Blut, das aus der durchtrennten Arterie spritzte, bildete eine Lache, die sich auf dem Teppich zur Polstergarnitur hinausbreitete.
Ich gehe jetzt,
er sagte das seltsam höflich, als hätte er bekommen, was er wollte, und würde nun seiner Wege ziehen. Mein Spiegelbild im Fenster hatte dunkle Streifen im Gesicht. Der Spiegel sagte mir, dass ich ein halbes Ohr verloren hatte. Mein Arm brannte von der Schulter bis zum Handgelenk.
Ja, was ist?
Ich bin's. Ich brauche deine Hilfe.
Kann man es nicht warten?
Ich brauche die Hilfe deiner Freunde. Der Freund, der für die Manuel arbeitet. In meinem Wohnzimmer liegt ein Toter.
Ja, das reicht. Kein Wort mehr. Ich schicke jemand vorbei.
Ich legte mühsam den Hörer auf die Gabel, schleppte mich zur Haustür und halb wieder zurück. Schmidts weißes Gesicht war das Letzte, was ich sah, als ich über die Schwelle ins Wohnzimmer fiel. Als ich wieder aus der Dunkelheit auftauchte, dämmerte der Morgen mit dem ersten Grau. Weiteres Licht sickerte herein, ein Hauch von Weiß, wie die Farbe von Knochen. Mein verletzter Arm tat nicht mehr so weh. In dem anderen steckte eine Kanüle. Als ich den rechten Arm bewegte, stellte ich fest, dass er mit Handschellen an das Bettgestell gefesselt war. Behutsam versuchte ich, meinen nach wie vor schmerzenden linken Arm zu heben, was mir unerwartet leicht fiel. Ich blickte auf meine Brust, doch mein Arm war nicht da. Ich spürte ihn, aber er war nicht da. Genau wie die Hand, das Handgelenk, der Ellbogen, allesamt spürbar.
Mein Arm.
Aber nicht da.
Mein Arm ist weg. Warum bin ich ans Bett gekettet?
2 Wochen später wurde ich zurück ins Gefängnis von Kasjas verlegt. Eine Woche darauf wurde ich aus meiner kalten, feuchten Zelle in ein Zimmer mit 2 Stühlen und einem Tisch geführt, an dem er Brandtisch saß.
Nach meinem Anruf bei dir kann ich mich an nichts mehr erinnern.
Klaus, auf der unregistrierten Waffe hat man deine Fingerabdrücke sichergestellt.
Das war nicht meine Pistole. Er hatte meine Pistole. Meine Pistole ist in seinem Gesicht explodiert.
Es wird einen Prozess geben.
Was ist mit deinen Freunden von der PID?
Die Anklage lautet auf Mord, mein Freund.
Du weißt, wer er war, oder?
laut seinen Papieren ein deutscher Tourist namens Reinhard Glaser.
Der Tote war Schmidt.
Schmidt?
Otto Schmidt. Der Mann, den du angeblich in jener Nacht erschossen hast. Erinnerst du dich? Einmal in Tischu. Du hast gesagt, du hättest deine Leiche im Fluss versenkt.
Nein, 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 nein.
Doch.
Nein,
nein. Okay. Er war es. Du hast mich belogen. Er hat gesagt, du hättest ihn gar nicht verfolgt. Er hat mir erzählt, dass du in die Luft gefeuert hast. Er hat dich gesehen. Schmidt hat dich gesehen.
Ich will dir mal was sagen. Du irrst dich.
Ich irre mich nicht. Und das weißt du auch. Dafür schuldest du mir etwas, Schwarki.
Hör zu. Ich werde dir einen erstklassigen Anwalt besorgen, der dich hier rausholt. Ja, ich muss los. Forza, amigo mio. Sei stark, mein Freund.
Das war das Letzte, was ich von der Brandtisch sah. Der angekündigte Anwalt tauchte nie auf. Mein alter Partner Joachim Abrantisch kam auch nicht zu dem 9 Monate später stattfindenden Prozess. Man verpasste daher, wie ich wegen Mordes an einem deutschen Touristen, der durch seine Papiere als Reinhard Glaser ausgewiesen war, zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Es war sonnenklar. Maria hatte Abrantisch erzählt, dass Manuel nicht sein Sohn war. Immer wieder vergegenwärtigte ich mir meine letzte Begegnung mit meinem Partner. Dem Anschein nach war Abrantisch gekommen, um mir beizustehen. Doch in Wahrheit wollte er nur seine Befriedigung auskosten und sich über dem wärmenden Feuer der Rache die Hände reiben. 2 Wochen nach dem Prozess vom 18. November 1962 setzte Joachim Abrantisch sich mit Dottor Aquilino Dias Oliveira, seinem neuen Anwalt, zusammen, um die Satzung der Banco de Oceano y Rocha umzuformulieren. Der verurteilte Mörder Klaus Felsen wurde als Aktionär oder Direktor nicht mehr erwähnt.
Montag, 15. Juni 1998. Avenida Duque de Avilla, Saldanha, Lissabon.
Um 7 Uhr stand ich frisch geduscht und unfachmännisch rasiert in einem Anzug vor dem Liceo do Deniche der Avenida Duque de Avilla, Ecke Avenida da Repubblica, und genoss die Kühle des frühen Morgens. Ich hatte vor, die Straßen um die Schule abzuklappern, um herauszufinden, ob irgendjemand Jamie Gallaghers Geschichte von dem unbekannten Auto bestätigen könnte. Im Café Bella Italia hatte ich Glück. Der Barkeeper verwies mich an eine alte Frau, die am Fenster saß. Ihre Haut war wie Krepppapier. Als ich ihr das Foto des Mädchens zeigte, nickte sie. Sie hatte sie mit einem Mann gesehen, dessen Beschreibung auf Jamie Gallagher passte.
Sie haben keinen glücklichen Eindruck gemacht.
5 Meter die Straße hinunter war eine Bushaltestelle, etwas weiter die Ampel, wo die Avenida Cinco de Otubru die Avenida Duque de Avilla kreuzte und wo Katharina, laut Jamie Gallaghers Aussage, in den Wagen gestiegen war. Die Kreuzung war von Wohn- und Bürogebäuden gesäumt. Wenn Gallagher das Mädchen geschlagen hatte, musste irgendwer, der an dieser Bushaltestelle gewartet hatte, das beobachtet haben. Ich hatte Glück. Und Jamie Gallagher auch. Ein 25-jähriger Marketingmanager erinnerte sich daran, als wäre es eine der Schlüsselszenen aus seinem Lieblingsfilm.
Sie ist einfach weggegangen. Die Avia runter.
An der Ampel hatten 3 Wagen gehalten.
Der erste Wagen war ein grau-metallikfarbener Fiat Punto. Der schwarze Mercedes war ein 200er C-Klasse Benziner mit dem Buchstaben NT auf dem Nummernschild. Daneben stand ein alter weißer Renault 12 mit verrostetem hinteren Kotflügel. Der Benz hatte getönte Scheiben.
Ich schaute in der Personalabteilung des Polizeigebäudes vorbei, um Georges Hinweis auf den Privatdetektiv nachzugehen, der Katharina in der Pensao Nono hinterhergeschnüffelt hatte.
Klein, untersetzt, kein Bart, braune Augen, trägt einen schwarzen Hut mit schmaler Krempe, den er nie abnimmt.
Lorenzo Gonsalves. Er hat eine Glatze und ein rotes Feuermal auf dem Kopf, deshalb nimmt er den Hut nie ab.
Ich setzte mich an meinen Schreibtisch und verfasste in 1,5 Stunden einen 6-seitigen Bericht über die bisherige Ermittlung. Um 11:30 saß ich vor Narcisos Schreibtisch und sah zu, wie er seine SG Gitane rauchte und meinen Bericht behutsam betastete, als wäre er ein Wertgegenstand.
Was mir an Ihrem Bericht Sorgen macht, ist Signora Oliveras haltloser Vorwurf des Missbrauchs.
Ich nehme an, sie hat keine Anzeige erstattet.
Nein, hat sie nicht. Sie ist gestern gestorben. Schlaftabletten, sie wurde in ihrem Wagen gefunden, in einer Straße in Saint-Joao do Estoril.
Wie rücksichtsvoll.
Wir untersuchen die Angelegenheit.
Wer untersucht sie?
Inspektor Abilio Gomes.
Bitten Sie ihn, sich von Dr. Oliveira über jede Minute von Samstagabend Rechenschaft ablegen zu lassen.
Womit wir wieder bei Ihrem Bericht wären.
Der Anschuldigung.
Eine Anschuldigung, die eine psychisch instabile Frau, die bereits wegen einer Barbituratabhängigkeit behandelt worden ist, informell und ohne jeglichen Beweis gegenüber einem nicht zuständigen Beamten geäußert hat.
Es gehört also Ihrer Ansicht nach nicht in einen offiziellen Ermittlungsbericht.
Bisher haben Sie gute Arbeit geleistet, Inspektor. Lassen Sie uns sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt.
Sonntag, 16. Juli 1964. Verhörzentrum im Gefängnis Caxias, Lissabon.
Maria, Manuel, wir haben schon auf dich gewartet.
Was haben wir denn heute?
Maria Antonia Medina.
Die Wachen sollen Sie vorführen.
Wollen Sie mit ihr reden?
Nein, nein, ich werde zusehen. Aber George, stell Sie so vor den Spiegel, dass ich auch was sehe. Nee. Nicht wie beim letzten Mal.
Ja,
dann los. Und George,
ja.
Wenn du so weiter frisst, platzt du nochmal.
Der Trakt, wo die politischen Einsassen, war hoffnungslos überfüllt. Also hatten sie ein paar von denen auch bei uns, den gewöhnlichen Kriminellen mit langen Haftstrafen, untergebracht. Maria Antonia Medina war eine davon. Ein junges Mädchen mit dunklen blauen Augen. Sie hat ihre Zelle gleich neben meiner. Und durch einen Spalt in der alten rissigen Wand konnte ich in ihre Zelle gucken. Sie holten sie ab. Und als sie sie nach 3 Stunden zurückbrachten, zitterte sie und weinte. Der Wärter schnallte sie an die Pritsche und setzte ihr die Kopfhörer auf die Ohren. In einem Gefängnis gibt es keine Geheimnisse. Sie hatten sie im venezianischen Salon gehabt, so genannt wegen des von hinten durchsichtigen Spiegels. Um 5 Uhr betrat Manuel Abrantes die enge Zelle. Maria Antonia Medinas lag auf der Pritsche und wand sich unter den Riemen. Der Lärm, der durch ihren Kopf pulsierte, machte sie schier wahnsinnig. Manuel nahm ihr die Kopfhörer ab und setzte sich auf die Pritschenkante. Er lächelte, ohne die Zähne zu zeigen. Der fürsorgliche Vater und das kranke Kind.
Es war schwer, Irgendjemand musste das kommunistische Schmierblatt Avante auf der Fähre am Kalstus von Dreh heimlich in die Tasche gesteckt haben. Und du weißt doch nichts über geheime Druckereien. Und du kennst auch keine Namen oder Adressen von sicheren Häusern. Ich weiß, es war schwer. Aber jetzt ist es vorbei. Du darfst schlafen. Lang und tief. Danach werden wir uns unterhalten. Und dann wird alles gut. Du wirst sehen.
Er zitschelte ihre Wange. Ihre Augenlider fielen zu. Er setzte die stummen Kopfhörer wieder auf und verließ die Zelle. Um 3 Uhr nachts wurde ich wach. Ich schlich zur Wand und spähte durch den Spalt. Das Mädchen hockte auf der Pritsche, in die Ecke gedrückt, die Füße angezogen, Hände um die Knie geschlungen.
Hab keine Angst. Ich hab was für dich.
Es war ein Käsebrot.
Wasser.
Manuel ging kurz raus und kam zurück mit dem Tonkrug des Wärters. Sie trank gierig, ohne den Krug mit den Lippen zu berühren.
Ich stamme aus der Beira.
Ich weiß.
Woher?
Der Käse auf dem Brot.
Er setzte sich auf die Pritsche und strich mit Daumen und Zeigefinger über ihren schlanken Knöchel und weiter bis zu ihrer Fußspitze. Sie presste ihren Hinterkopf an die Wand und schloss kurz die Augen. Als sie sie wieder aufschlug, war sein Gesicht ganz nah vor ihrem. Sein Kopf ruckte zurück, als hätte sie ihn geohrfeigt. Mit einer Hand packte er in ihre Haare und riss ihren Kopf herum, drückte ihn auf die Pritsche und zerrte gleichzeitig mit der anderen Hand an ihrem Rock. Kein Laut kam über ihre Lippen. Er schob den Rock über ihre Hüften. Sie schlug blindlings hinter sich. Er riss ihren Kopf zurück und schlug ihr Gesicht gegen die Wand. In weniger als einer Minute war es vorbei. Sie rutschte von der Pritsche, Er brach das Käsebrot und das Wasser. Er trat sie in den Bauch. Er packte ein Bein und ihr Haar, rammte ein Knie in ihren Magen und hiefte sie zurück auf die Pritsche.
Ja, was ist?
Wir haben ein Problem.
Tatsächlich.
Die Medinasch ist tot. Der Wärter hat sie heute früh gefunden. Es war alles voller Blut. Sie hatte eine Fehlgeburt. Sie ist an inneren Blutungen gestorben.
Eine Fehlgeburt? Wussten wir, dass sie schwanger war?
Nein, das wussten wir nicht. Im Übrigen, der Chef will Sie sprechen.
Montag, 17. Juli 1964. Kasjas, Gefängnis, Lissabon, Büro des Direktors.
Sie werden versetzt.
Aber
in dieser Angelegenheit gibt es keine Diskussion. Die Anweisung kommt von ganz oben. Sie sollen eine Einheit anführen, die diesen Scharlatan von General Machedo der Justiz zuführt. Laut Geheimdienstinformationen hält er sich in Spanien auf dem Plan einen weiteren Putsch. Sie werden mit sofortiger Wirkung zum Chef der Brigade befördert. Wie finden Sie das? Sie sehen ja nicht besonders glücklich aus, Agente Abrantes.
Ich fühle mich geehrt. Ich dachte, für eine derartige Beförderung wäre ich noch zu jung.
Kasjas ist kein Ort für einen Mann mit ihren Fähigkeiten.
Freitag, 19. Februar 1965. Badajoz, Spanien.
Auf dem Friedhof von Badajoz, der portugiesische General Luis Ignacio Macedo und sein Sekretär Paulo Abreu von unbekannten Tätern ermordet. Abreu wurde erschlagen, vermutlich mit einem Vorschlaghammer. General Macedo aus nächster Nähe erschossen. Über Täter und Motiv gibt es zu diesem Zeitpunkt nur Spekulationen. Es wird vermutet, dass das Attentat einen politischen Hintergrund hat. Macedo, gesehen seit 3 Jahren in Spanien exilado, es así su misma respuesta, uno de los oficiales que quiere darle un cambio positivo a las circunstancias en su querido país Portugal.
Mittwoch, 24. April 1974. Gefängnis Kasjas, Lissabon.
Ich lese euch vor. Im Parque Eduardo VII, im Zentrum von Lissabon, saßen zu dieser nächtlichen Zeit 4 Männer in einem Wagen. Ein Major, 2 Hauptmänner und ein Leutnant. Der Hauptmann auf dem Vordersitz hatte ein Transistorradio auf den Knien, auf das alle 4 Männer wie gebannt starrten, obwohl sie kaum etwas hörten. Und jetzt verkündete die leise Stimme von José Vasconcelos im Radio, singt Seca Alfonso Grandula, Vila Moreira. Der Hauptmann sagte, es hat begonnen, Herr Major.
So begann der Umsturz von 1974. Das später als Nelkenrevolution in die Geschichte einging.
Donnerstag, 2. Mai 1974. Calle Victor Fleming, Madrid, Spanien.
Wir machen das so. Manuel wird nach Sao Paulo in Brasilien gehen und dort eine Filiale unserer Bank eröffnen. Ich, Pica und Pedro, wir gehen nach Lausanne, in die neutrale Schweiz und warten da ab, wie sich die Dinge in Portugal entwickeln.
Und warum gehen wir nicht nach Paris?
Halt den Mund.
Dienstag, 16. Juni 1998. Polícia Judiciária. Rua Gomes Freire.
Um 8.30 Uhr stand ich vor Narcisos Schreibtisch.
Sie wurden gestern beim Betreten eines Wohnhauses in der Rua a Torta Borda gesehen.
Da wohnt die Lehrerin des Opfers.
Wie lange sind Sie dort geblieben? Ich kann Sie nicht hören, Inspektor.
4 Stunden.
4 Stunden. Und was hatten Sie 4 Stunden lang mit ihr zu besprechen?
Ich treffe mich privat mit ihr, Senor Ingeniero.
Sie haben mich gebeten, dafür zu sorgen, dass Inspektor Abílio Gomes in Erfahrung bringt, wo sich Doutor Oliveira zum Zeitpunkt des Todes seiner Frau aufgehalten hat.
Es war nur so ein Gedanke.
Er war in der Privatresidenz des Innenministers zum Abendessen eingeladen. Ich ziehe Sie von dem Fall ab. Gomes wird ihn übernehmen. Sie fahren nach Alcantara und untersuchen eine Leiche, die in einer Mülltonne auf dem Hinterhof des Wharf One Clubs gefunden wurde.
Dienstag, 16. Juni 1998. Alcantara, Lissabon.
Bei den Docks in der Alcantara war es heiß und die Leiche in der Mülltonne befand sich in einem Zustand, der die anwesenden Taschentücher vor ihre Münder pressen ließ. Fernanda Ramalho, die Gerichtsmedizinerin, streifte sich mühevoll ein paar Silikonhandschuhe ab. Ich warf einen kurzen Blick auf die Leiche. Es handelte sich um einen etwa 18-jährigen Jungen mit dunkler Haut und welligen Haaren. Er hatte keinen Gramm Fett am Körper und trug nichts als eine dunkelrote Unterhose mit einem aufgedruckten Smiley im Genitalbereich.
Stricher, Todesursache, schweres Hirntrauma durch mehrere heftige Schläge auf den Kopf. Ich werde einen HIV-Test durchführen. Es könnte ein mögliches Motiv sein. Er hatte gearbeitet.
Ich ließ Carlos mit einem Notizblock und seiner düsteren Intelligenz allein zurück und ging zum Bahnhof Alcantara. Ich wollte irgendwohin ohne Ziel, nur weg von all dem Dreck. Stundenlang fuhr ich herum, starrte vor mich hin. Keine Ahnung, wie lange. Als ich am Caixote Sodré ankam, war es Mittagszeit. Ich stolperte in ein Café neben der Metrostation. Ich ging auf die Toilette und wusch mich. Anschließend bat ich um ein Glas Wasser und spülte meinen Mund aus. Danach orderte ich etwas Kräftigeres und setzte mich.
Na, hierher kommen ja wohl alle sorgengeplagten alten Ermittler.
Ich kannte ihn. Ich kannte die große Nase, den verschlagenen Blick und den glatten schwarzen Schnauzer mit den spitzen Händen.
Sie sind Sequelio. Hätte Sie fast nicht erkannt, früher hatten Sie einen Bart. João José Silva. Alle haben mich immer Jojo genannt. Erinnern Sie sich jetzt?
Offen gestanden, nein.
Bin vor 3 Jahren in den Ruhestand versetzt worden. Sanft aufs Altenteil abgeschoben. Sie verstehen.
Sie waren aber nicht bei der Mordkommission, oder?
Sitte.
Immer allein gearbeitet?
Hatte einen Partner. Lorenzo Gonsalves.
Der Name schien mich zu verfolgen. Ich habe von ihm gehört.
Er ist auch immer hierher gekommen. Bis vor 3 Tagen. Er nennt sich jetzt Sicherheitsberater. Er beschattet die Frauen von reichen Typen und stellt fest, ob sie mittwochs nachmittags noch was anderes machen als einkaufen. Seine Frau ist zurück nach Porto gegangen, weil sie die Menschen hier im Süden nicht ertragen konnte. Er hat die Kinder mitgenommen.
Der Mann deprimierte mich. Ich wusste nicht, warum.
Meinen Sie, 3 Tage nach seinem Verschwinden gilt er als vermisst?
Er ist jeden Tag hierher gekommen.
Rufen Sie mich an, wenn er wieder auftaucht. Und rufen Sie mich auch an, wenn er bis Ende der Woche nicht wieder aufgetaucht ist.
Dienstag, 16. Juni 1998. Avenida Almirante Reis, vor der Metrostation Anjos, Lissabon.
Ich setzte an, die Schienen auf der Avenida 24 de Julio zu überqueren. Eine der neuen Straßenbahnen näherte sich. Jemand rempelte mich von hinten an und ich fiel vom Bürgersteig. Mein Knöchel knickte um. Mein Knie schlug auf den Asphalt. Meine Finger glitten über die Metallschienen und spürten das Vibrieren der sich nähernden Bahn. Danach ging alles wie in Zeitlupe weiter.
Sie hörten Tod in Lissabon. Dreiteiliges Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Robert Wilson. Aus dem Englischen von Christian Lutze. Teil 2. Es sprachen Klaus Felsen, Christian Redl, Eva Brücke, Caroline Eichhorn, SS-Gruppenführer Oswald Lehrer, Udo Schenk, Inspektor Coelho, Joachim Kerzel, Carlos Pinto, Matthias Köberlin, Joaquín Abrantes, Martin Reinke, Luisa Madrugada, Anja Leis, Otto Schmidt, Wolf-Dietrich Sprenger, Manuel Abrantes, alias Miguel da Costa Rodriguez, Andreas Grotgar. Polizeichef Narciso, Hans-Peter Hallwachs. Ferner wirkten mit Horst Mendroch, Paul Fasnacht, Meret Becker, Sigrid Burgholder, Anja Herden, Ernst August Schepmann, Peter Harting und viele andere. Ton Benedikt Bitzenhofer, Technik Matthias Fischenich, Regieassistenz Peter Schilzke, Bearbeitung und Regie Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2005. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.